Liebe Brüder und Schwestern, wir hören dieses Evangelium, ein Bericht aus dem Leben Jesu, der sich ins Johannesevangelium vielleicht gar nicht so in diesen Fluss der Ereignisse einfügt, als wenn er sozusagen nachträglich wie eine Zusammenfassung von all dem, wie Jesus zu uns ist, noch einmal hinzugefügt worden ist, weil dort deutlich wird, wie Jesus ist. Sein ganzes Sein wird dort deutlich. Sein Sein, das uns auch hinweist auf das, was wir feiern werden, jetzt in 2 Wochen, wenn wir mit ihm, wenn wir ihn begleiten werden, auf seinem Weg durch den Tod hindurch, über den Garten Gethsemane, hin zur Auferstehung. Und es ist nicht leicht, Jesus zu begreifen. Ja, manches Mal könnte es sogar sein, dass in uns wie ein Aufbegehren ist, wie kann er denn so barmherzig sein, weil wir das nicht sind. Und oftmals auch denken, nein, gerecht ist das nicht. Wir dürfen uns und wir tun uns manches Mal auch schwer mit dieser Güte Gottes. Und ich möchte dem ein wenig nachgehen. Wir hören hier von einem Vorwurf, einer Anklage, ja eigentlich einer Anklage zum Tod, die dieser Frau gemacht wird. Sie wird hergeschleppt von den Schriftgelehrten und den Pharisäern, so heißt es ausdrücklich, weil sie etwas getan hat, was nach dem Gesetz des Mose ein schweres Unrecht war, das mit der Steinigung zu ahnden wäre. Diese Frau, die Ehebruch begangen hat. Wir können uns fragen nun, warum wird denn nur die Frau angeklagt? Zum Ehebruch braucht es doch immer 2. Eine Ungerechtigkeit an sich. Und dann wird diese Frau, soll zum Tode verurteilt werden, aber nicht einmal, weil sie schuldig ist, sondern weil sie einfach gebraucht wird, um Jesus eine Falle zu stellen. Sie erhält, wenn wir es so sagen würden, wollen, nicht einmal die Achtung, dass es um sie geht, sondern sie wird gebraucht, missbraucht, um Jesus eine Falle zu stellen. Und so schleppen sie, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, sie dorthin, sie stellen sie in die Mitte, und mit Mitte können wir uns vorstellen, um sie herum, um Jesus und diese Frau herum, sind all diese Menschen, die diese Frau anklagen, die Schriftgelehrten, diese Männer, die diese Frau anklagen, die sie zum Tode bringen wollen. Für diese Frau muss es furchtbar gewesen sein. Sie wusste, was sie getan hat, daran besteht scheinbar kein Zweifel. Sie wusste, dass darauf eigentlich die Steinigung steht. Und sie hört diese Menge um sie herum, die schreit, die schimpft, die Jesus anfährt, er solle doch Stellung nehmen. Und so ist in dieser Mitte die Frau, die angeklagt ist, und Jesus, der irgendwie auch vor Gericht steht, bei dem es jetzt darauf ankommt, was er sagt, sonst würden sie ihn auch anklagen. Wenn er mit ihnen ist, diese Frau anklagt, dann widerspricht er all dem, was er bisher gesagt hat. Wenn er sagt, sie soll nicht gesteinigt werden, dann widerspricht er Mose und ist damit auch einer, der gesteinigt werden dürfte. Jesus steht mit dieser Frau in der Anklage. Und als sie dann ihn auffordern zu sprechen, da duckt er sich weg, könnte man fast sagen. Als wenn er sagen wollte, was ihr da sagt, das geht mich nichts an. Und er schreibt etwas in den Sand. Der Sand, über den jemand steigt, und schon ist seine Schrift wieder vergangen. Man hat gerätselt, was er denn da geschrieben hat. Ich habe keine überzeugende Antwort gefunden. Vielleicht ist es tatsächlich einfach nur, dass er sagen möchte, was ihr da gerade streitet, da bin ich nicht dabei. Er duckt sich und schreibt etwas in den Sand. Und als sie hartnäckig bleiben, da heißt es, da richtet er sich auf. Und wir können uns vorstellen, was das für eine Bedeutung hatte. Die Menschen um ihn herum, die voller Bosheit sind und klagen und schreien. Und dann richtet er sich auf und sie warten, was er spricht. Ein Augenblick von Stille, von vielleicht heiliger Stille, vielleicht auch erschreckender Stille. Was wird er sagen? Und er richtet sich auf und tut nicht, wozu sie ihn drängen wollen. Er lässt sich nicht manipulieren, unser Herr. Er klagt die Frau nicht an. Er spricht kein einziges Wort zu ihr oder über sie. Aber er klagt auch die nicht an, die die Frau anklagen. Er klagt auch die nicht an, die meinen, Recht zu tun, in ihrem fanatischen Gebären, die meinen Recht zu tun, indem sie diese Frau zu Tode bringen. Er klagt die nicht an, die fanatisch einen Mord begehen wollen und sich berufen auf das Gesetz Gottes. Solche Fanatiker, die gab es zu allen Zeiten. Übrigens in allen Religionen, das wissen wir sehr wohl, auch im Christentum. Derzeit hören wir vor allem von fanatischen Mördern im Islam, die aus dem islamischen Bereich kommen, die wir aber Islamisten zu Recht nennen, die Fanatiker sind, weit weg von den Wegen Gottes. Und was tut Jesus? Er klagt sie nicht einmal an, sondern er spricht zu ihnen, damit sie selbst erkennen, dass auch sie unter einer Anklage stehen. Er sagt zu ihnen ganz einfach: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als Erster einen Stein auf sie. Er sagt nicht, dass eine Sünde auf ihnen liegt, sondern er leitet sie hin, dass sie selbst fragen und suchen und erkennen: Ja, auch ich bin ein Mensch, auf dem Sünde lastet. Vielleicht haben sie in diesem Augenblick noch gar nicht begriffen, wie schwer die Sünde ist, die sie gerade im Begriff sind zu tun, jemanden zu Tode zu bringen und noch dazu, um einen anderen damit zu schädigen, nämlich Jesus. Vielleicht haben sie das noch gar nicht begriffen, aber wohl und angefangen bei den Ältesten, die am meisten auf ihr Leben, am meisten Lebensraum, Lebenszeit zurückbringen konnten, sie begreifen das erste Jahr, eigentlich könnten auch auf mich Steine geworfen werden. Vielleicht nicht große, die mich zu Tode bringen, aber doch kleine. Eigentlich müsste auch ich vor einer Anklagebank stehen. Und so gehen die Ältesten zuerst. Die Jüngeren sehen, dass dann sie die Älteren sind und dass auch sie jetzt nicht mehr mitlaufen können mit den Älteren, sondern selbst entscheiden müssen. Die Älteren sind schon weg und auch sie gehen beschämt weg. Keiner ist mehr da. Sie alle haben irgendwie angefangen zu ahnen, dass auch sie unter einer Anklage stehen und verurteilt werden würden, wenn Gott ihnen nicht gut wäre. Eine erstaunliche Pädagogik, die Jesus hier an den Tag legt. Er verurteilt sie nicht, obwohl sie es verdient hätten. Sie, die eine andere anklagen, die nach dem Gesetz des Mose scheinbar zu Recht verurteilt würde, in Wirklichkeit aber aus reinem Hass. Jesus hasst nicht. Jesus hasst nicht. Das heißt, der Hass möchte den Menschen zerstören. Was Jesus hasst, wogegen Jesus kämpft, bis zum letzten Bluttropfen seines Lebens, das ist die Sünde. Es ist die Sünde, um den, der Unrecht tut, ja auch den, der hasst, von dieser Sünde letztlich vom Hass zu befreien. Und das ist etwas, was uns manches Mal schier unzumutbar vorkommt. Kennen wir nicht diese Bewegung in unserem eigenen Herzen, dass wenn jemand Unrecht tut, wir uns denken, dieser Mensch muss weg. Wir wollen ihn nicht haben, nicht bei uns, nicht anderswo. Es ist recht, ihn zu vernichten. Und wenn ein solcher Mensch zu Tode kommt, ist es dann Bedauern, dass da einer vielleicht einen furchtbaren Weg geht, vielleicht nicht den Weg in den Himmel findet. Das war die Sorge Jesu, der sich um jeden sorgt, selbst um den, der schlimmstes Unrecht tut, selbst um den, der ihn dann später kreuzigt und der dafür verantwortlich ist, oder die, die dafür verantwortlich sind. Pilatus, ein wenig die Soldaten, noch einmal mehr die Menge, die gerufen hat, kreuzige ihn. Jesus kämpft für sie alle. Er kämpft für die Menschen, die dort diese Frau verurteilen wollen. Er kämpft für sie, aber nicht, indem er sagt, was ihr tut, ist recht, oh nein. Aber eben auch nicht, indem er sagt, ich möchte euch vernichten, was wir Menschen oftmals wollen. Ja, ich meine, wir können sagen, es ist menschlich, dass wir dem, der Unrecht tut, uns, einen, der uns nahe ist, oder überhaupt jemanden, einem Menschen, mit dem wir uns eben auch nur weil er Mensch ist, verbunden wissen, dass wir denken, dieser Mensch gehört vernichtet. Und wir freuen uns, wenn wir ehrlich sind, doch ein wenig, wenn ein Attentäter zu Tode kommt. Zumindest sind wir nahe daran. Denken wir an Attentäter hier in Deutschland, denken wir an Attentäter in anderen Ländern. Wenn wir hören, ein solcher kommt um, dann haben wir meist kein Mitleid, sondern denken uns nur, Recht ist es. Dann ist eine Gefahr weg. Gut, dass er weg ist. Jesus denkt nicht so. Und das ist skandalös, auch für uns. Wir haben alle von uns, jeder von uns hat einen Weg zu gehen, um dort wirklich mit Jesus zu sein. Ein Beispiel für die, die so mit Jesus waren, sind die Märtyrer. Angefangen bei Stephanus, durch die Kirchengeschichte hindurch, ob wir sie nun kennen, ob sie heilig gesprochen sind oder nicht. Märtyrer, die, und das ist das eigene des Martyriums, die bis zuletzt mit Jesus Zeugen seiner Liebe waren, für alle, auch für die Täter. Märtyrer sind nicht Menschen, die einfach umkommen, weil sie im falschen Lager sozusagen im Augenblick stehen. Märtyrer sind Zeugen. Und Märtyrer Christi sind Zeugen für die Liebe Jesu bis zu Schluss, selbst für den Mörder. Das sind die christlichen Märtyrer. Es ist etwas anderes, als wir im fanatischen, im Islamismus erleben, wo sie Zeugen sind für was auch immer, für das Recht haben. Nein, Christus fordert uns auf, Zeugen der Liebe zu sein. Und selbst die, ja, wir dürfen im Augenblick auch sagen, für die islamistischen Mörder Zeugen der Liebe zu sein. Sie erinnern sich vielleicht, vor einigen Jahren war es eine ganze Reihe von, ich glaube, es waren kurdische Christen, ich weiß nicht mehr genau, wo sie herkamen, wo sie in rote Gewänder angekleidet wurden. Man wollte damit die amerikanischen Gefangenen nachspielen. Und wo sie dann, es war dann im Video zu sehen, hingerichtet worden sind. In der westlichen Welt war man empört darüber, voller Hass auch gegen die Mörder. Die Familien dieser Opfer aber, die Christen waren, haben anders gedacht. Sie haben für die Opfer gebetet und für die Täter. Und sie waren sich sicher, dass Gott diese ermordeten Menschen aufnimmt in seinen Frieden und dass irgendwie dadurch auch Segen geschehen soll. Die Gnade des Martyriums war damals nicht nur den Opfern, sondern auch ihren Familien geschenkt. Es klingt absurd, aber es ist so. Die Liebe Gottes ist größer. Gebe Gott, dass wir nicht auf diese Probe gestellt werden. Und doch gebe Gott, dass wir lernen, nicht zu hassen. Und so sind wir heute im Evangelium, ich möchte sagen, auf beiden Seiten. Auf der Seite der Frau, die erlebt, dass Unrecht in unserem Leben passiert ist und die hofft, nicht verurteilt zu werden. Die aber schon begriffen hat, dass da ein Unrecht in ihrem Leben war und jetzt schon einen Schritt weiter ist, zu hoffen, dass es Vergebung gibt. Und wir sind auch auf der anderen Seite, auf der Seite derer, die anklagen, nur allzu leicht, und sei es ganz banal am Stammtisch oder sonst in einem Gespräch, wo wir über andere herziehen, wo wir andere niedermachen, anderen keinen Lebensraum, keine Chance mehr lassen wollen, durch unser Reden, ihr Leben einengen. Und wem das einmal passiert, dass das Leben so eingeengt ist, der weiß, wie schwerwiegend so Gerede am Stammtisch allein schon sein kann. Geben wir Acht darauf, dass wir nicht handeln wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die dreinschlagen. Und dann wird der Herr auch uns sagen, ganz fein, wie denen damals, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn wir genauer hinschauen, je länger unser Leben ist, desto mehr können wir es begreifen. Ja, es stimmt. Auch auf uns dürfte mancher Stein geworfen werden. Kleinere, vielleicht sogar auch größere Steine. Auch wir brauchen diese Barmherzigkeit Gottes. Und ist es nicht das, was das Wesen des Christseins ausmacht, dass wir Gott gefunden haben, der uns barmherzig ist? Dass wenn wir uns zu ihm hinflüchten, wir uns nicht mehr fürchten müssen, weil er tatsächlich nicht hasst, auch uns nicht hasst, wo wir es vielleicht hier oder dort ein wenig verdient hätten, sondern der uns retten möchte aus all dem heraus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie haben es hier ein wenig anfänglich begriffen. Und auch wir dürfen es mit ihnen immer neu lernen. Und dann erleben wir, was die Frau erlebt hat. Sie stand dort, das heißt, immer noch in der Mitte, auch wenn man sich fragt, wo die Mitte ist, denn der Kreis der Ankläger drumherum, der war verschwunden. Sie war ganz in der Mitte bei Jesus, der sich wiederum erhebt und jetzt nicht zu den Anklägern spricht, sondern zu ihr. Sind sie alle gegangen? Ja, Herr. Und dann sagt er zu ihr dieses befreiende Wort: auch ich verurteile dich nicht. An einer anderen Stelle heißt es über Jesus, er ist nicht gekommen zu richten, er selbst wird es dort sagen, sondern zu retten. Und so ist er jetzt bei dieser Frau, nicht um sie zu richten, sondern ihn zu retten, sie zu retten und ihr zu sagen, auch ich verurteile dich nicht. Was für eine Last ist in diesem Augenblick von dieser Frau gefallen, die eigentlich sicher war, dass sie sterben wird. Und jetzt sieht sie, dass kein Urteil über sie gefällt wird. Weder von den Anklägern, noch von Jesus, der für sie spürbar mit göttlicher Macht wohl gesprochen hat. Kein Urteil, sondern Freispruch. Nicht, als wenn sie nicht gesündigt hätte. Und trotzdem Freispruch zum Leben, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das möchte Jesus für diese Frau. Er möchte es für die Pharisäer und die Schriftgelehrten und für uns alle. Halten wir einen Augenblick inne und staunen wir über diesen Blick Jesu, den er für uns hat und den er für jeden Menschen hat. Und wenn wir es für uns erkennen, wie nötig wir es haben, dann ist das eine Gnade. Und dann dürfen wir von ihm lernen, dass er uns gegenüber so ist und dürfen eintreten in diese Haltung Jesu. In diese Haltung Jesu, die er uns für uns zeigt und wo er uns bittet, wie die Schriftgelehrten, bittet mit einzutreten in seine Blickweise, in seine Herzenshaltung, dass wir auch für jeden anderen Menschen, auch für den, der uns Unrecht, vielleicht schwer Unrecht getan hat, dass wir ihn bitten, zu lernen, so zu schauen, so zu empfinden, so zu hoffen wie er, dass jeder Mensch hinfindet zum Heil, dass jede Seele heil wird von allem Unheil, das wir immer wieder in unsere eigene Seele bringen. Amen.